diese Werte haben nichts mit Sexualität zu tun. Weil wenn ich mich jetzt dafür entscheide, einen Rock anzuziehen oder Make-up aufzutragen, das mache ich doch nicht, weil ich jetzt unbedingt mit der nächstbesten Person schlafen will unbedingt, sondern das mache ich für mich. Und wenn es darum geht, dass Jungs einen Rock anziehen können, als plumpstes Beispiel, das hat nichts damit zu tun, dass ich ihnen rein reden will und das musst du jetzt tun, um weiß Gott was zu tun, sondern Kleidung, Make-up, Selbstausdruck hat nicht zwangsläufig etwas mit Sex zu tun.
Diverse Kinderbücher, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer Episode Diverse Kinderbücher, dem Kinderbuch-Podcast. Heute habe ich jemanden eingeladen, und zwar Jupiter. Jupiter war schon einmal zu Gast, und zwar bei der Corona-Folge. Das war die zweite Folge, die ich so gemacht habe. Und da hat es mich halt vor allem interessiert, wie es Ju als Elementarpädagogin in einer städtischen Einrichtung mit Corona gab. So ein Thema, das eigentlich niemanden wirklich gejuckt hat.
Ja, tja.
Those were the days. Aber ich habe mir gedacht, ich lade Ju nochmal ein, und zwar zu einem bestimmten Thema. Ju ist mittlerweile nicht mehr als Pädagogin tätig, sondern liest unter anderem als Drag Queen Kinderbücher vor. Und es ist ja so ein Thema, das gerade in den letzten Monaten recht viel Öffentlichkeit bekommen hat. Wie war das für dich so? Oder magst du kurz erzählen, was passiert ist?
Hallo. Was ist passiert? Die Drag Queens oder Kings oder sagen wir Drag Performenden lesen Kinderbücher schon seit relativ langem. Also gerade in den USA ist das ein Sujet geworden, das seit Jahren dort ausgeübt wird. Und jetzt ist es auf der ganzen Welt irgendwie geschehen, und dadurch, dass Prides, mittlerweile Regenbogenparaden, auf ein ganzes Monat gelegt werden, auf den Pride Month, findet das global halt auch den ganzen Juni vermehrt statt und kriegt die Pride an sich, auch die LGBTIQ-Bewegung, mehr Aufmerksamkeit und dadurch eben auch diese Projekte. Und jetzt ist es halt nun mal so, dass damit seitens der konservativen Gruppen, aber auch der eher extremen Gruppen, mit mannigfaltigen Vorurteilen einhergeht. Ich sag's gleich dazu, es ist natürlich irgendwie eine hin und her eine doppelschneidige Medaille, weil je mehr die konservative Gruppe dagegen wettert, desto mehr kommt es auch uns, den Leuten, die das machen, irgendwo unter Anführungszeichen zugute.
Na sicher.
Ja, auch irgendwie Eigenwerbung.
Also was ja konkret in Wien zum Beispiel passiert ist, es gab eine Drag-Queen-Lesung, das warst allerdings nicht du,
das
war
Candylicious. Nein, das war richtig, genau.
Genau, wobei man sagen muss, du warst die erste Drag-Queen in Österreich oder eigentlich sogar im deutschsprachigen Raum, die Kinderbücher vorgelesen hat.
Ob es im deutschsprachigen Raum war, weiß ich nicht, aber in Österreich war ich tatsächlich die erste.
Die Steffi Gunzi hat dieses Projekt nach Österreich gebracht und eben dich aufgebaut, und wir haben schon ja einige coole Lesungen, also ich habe auch bei einigen beigewohnt, und das ist einfach cool und das funktioniert einfach und es ist ein urschönes Projekt. Auf jeden Fall haben die Büchereien Wien dich ja auch schon öfter engagiert, aber das war immer online, weil da gab es immer irgendeinen Lockdown.
Einmal sogar war es schon tatsächlich in persona.
Ah ja, wirklich?
Wo war denn das? Das war bei der Innenstadt in der Nähe. Das war eine kleine Bücherei, da habe ich schon im Rahmen eben von diesem Projekt die Drag Queen Stories für eine Schulklasse gelesen. Ja? Das war das erste Mal in persona. Das war sehr erfreulich.
Ja. Voll. Genau, und da ist eben im Pride Month tatsächlich, also es gab in einschlägigen Telegram-Gruppen, die sich ja auch durch ImpfgegnerInnenschaft, die sind halt sehr gut aufgestellt im Moment, digital, muss man sagen. Und dort gab es dann so recht viel Content, und die haben sich eingeschossen auf diese Drag Queen-Lesung, die im 6. Bezirk in einer Zweigstelle der Bücherei stattgefunden hat, und haben auch im Vorfeld schon voll gedroht. Also das war ganz klar, dass das nicht cool wird. ich muss dann sagen, ich bin auch, also ich hätte grundsätzlich vorgehabt, hinzugehen mit meinem Kind, aber habe dann davon abgesehen, nach den Drohungen, weil auch mein, also das Kind ist halt 5. Mit einem Elternkind, ja, da kann man das alles erklären, aber das war mir zu gefährlich.
Ja, das ist ja auch das Schreckliche und das ist die andere Seite der Medaille, nicht? Weil damit auch Safe Spaces bedroht werden, die ganz notwendig sind und zwar für die Personengruppe, die besonders viel Sicherheit braucht, nicht? Also Kinder. Und das ist menschlich gesehen, muss ich gleich dazu sagen, für mich ganz verwerflich. Also dass man, wie weit man kommen muss als Mensch, dass man ein Projekt für Kinder so dermaßen mit Gewalt versehrt. Voll.
Also aber da haben sie auch wirklich richtig ins Schwarze getroffen, muss ich sagen, weil das verwundert einfach.
Und trotzdem dann auch auf der anderen Hand wieder nicht. Dann haben sie nämlich am Schwarzen ganz weit weggeschossen, weil sie ja trotzdem stattgefunden hat und sich tatsächlich sogar ein großer Kern der queeren Community in Wien dazu bereit erklärt hat, Wache zu stehen. Also ich finde das ja immer sehr schön, dass für jedes böses Übel, das da draußen passiert, eine Community dann stark genug ist, zusammenzuhalten und dagegen zu wirken.
Genau, was konkret nämlich dann passiert ist, Rechtsextreme, also die sogenannte Identitäre Bewegung, hat sich dazu bekannt, sie haben einfach die Tür der Bücherei zugemauert. Das ist wirklich passiert, das klingt so absurd, aber es war...
Naja, es ist folgendermaßen, also wie zäume ich das jetzt auf? Die Drag Queen an sich, weil es ist ja auch lustig, die Drag Queen ist immer die, die am meisten Aufmerksamkeit bekommt, obwohl es da ja so viele Facetten gibt, nicht? Also es gibt Drag Kings, es gibt auch Frauen aller Art, die dann trotzdem Drag Queening machen. Ne? Also das ist ja Drag an sich wäre ja ironisch, wenn das einem Geschlecht zugeordnet ist. Ne? Das ist ja eigentlich eher das Aufbrechen des Geschlechts. Und trotzdem ist es wieder, und hier nur das Klischee, der cisgeschlechtliche Mann, der aussieht wie eine Frau. Der Skandal. Und da gibt's halt verschiedene sehr problematische Vorurteile. Und zwar, vielleicht sollte ich vorher beginnen überhaupt mal, warum machen wir das überhaupt? Also, die Drag Queen, die Kinderbücher liest, ist aus mannigfaltigen Gründen ein wichtiges Projekt in meinen Augen. Zum einen, weil zumindest wir nicht irgendwelche Kinderbücher aussuchen, da kommst ja dann auch du mit deinem Projekt ins Spiel, sondern Kinderbücher, die zum einen schon Spaß machen, aber auch diversive Hintergründe haben. Entweder historisch den Kindern etwas beibringen, aber auch andere Dinge, wie wenn es um Geschlecht geht, um das Aufbrechen von Geschlecht, um das Aufbrechen von Normen und Kinderbücher, die das den Kindern dann nämlich nicht vorkauen, sondern sie zum Nachdenken animieren. Und da komme halt ich als Drag Queen hinein in das Spiel, weil das tue ich ja schon ob meines blanken Aussehens. Na, also so, die Lady Nutshop, wie sie heißt, sie hat einen Schnurrbart, sie schaut grotesk aus, sie hat meistens immer irgendwas Buntes an, wenn nicht mindestens ein Flamingo auf dem Kleid ist, ist es nicht. Und jetzt sitzt sie da und hat halt meine Stimme, meinen Schnurrbart, aber trägt ein Kleid. Und das regt die Kinder ja schon von vornherein zum Mitsprechen an. Ich meine, ich werde jetzt nicht lügen, man filtert zumeist die Kinder schon aus, weil welche Eltern gehen zu sowas von vornherein? Das sind schon aufgeschlossene Kinder per Definition. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Schulklasse lese, es ist schon ungefilterter. Da kommt dann schon mehr. Also das macht dann auch, da gibt's mehr Reibung und das ist dann auch ganz lustig. Und ich schaue halt dann immer drauf, zum Teil aus meiner pädagogischen Herkunft, zum Teil aus meiner performativen, dass ich das auch mit den Kindern, also ich lese die Kinderbücher da nicht einfach nur vor, sondern unterhalte mich auch mit den Kindern drüber oder mache hin und wieder einen Scherz, lass die Kinder da auch zu Wort kommen und alles dazu laden diese Bilderbücher ja ein.
Welche Bücher hast du zum Beispiel gelesen mit den Kindern und wie waren so die Reaktionen darauf? Kannst du da irgendwelche netten Anekdoten erzählen?
Ein ganz hervorragendes Beispiel dafür ist Julian ist eine Meerjungfrau. Mhm. auf so viele Arten und Weisen. Weil zum einen gefällt mir schon, dass Julian ist eine Meerjungfrau nicht, oder zumindest offenscheinlich, nicht in einem westlichen Land spielt. Das spielt auf einem Kontinent, also ich möchte jetzt mutmaßen Afrika zum Beispiel. Das ist, wenn es um Kinderbücher geht, oft etwas, wo das Thema Afrika im Zentrum steht, hier aber nicht. Da spielt einfach die Handlung, so ist das nun einfach. Und vermittelt den Kindern vielleicht auch mal Eindrücke, die sie sonst nicht kennen aus Bilderbüchern, ohne das so plump in den Vordergrund zu stellen.
Ich dachte immer, das spielt in New York, aber gute Perspektive.
Den Häusern und der U-Bahn zu urteilen, dürfte es in Südafrika sein.
Tatsächlich, okay.
Weil die U-Bahn ist relativ...
Ich habe das gedacht wegen dieser Parade, weil es gibt ja diese Mermaid Parade in New York. Deswegen. Aber ist eh urspannend, was man alles reininterpretieren kann. Ist
dann auf der anderen Hand, deswegen wollte ich ja nur mutmaßen, eigentlich toll, dass man auch gar nicht so wirklich weiß, was spielt. Ne?
Ja, ja.
Und das ist der andere Punkt auch gleich, dass Julian, Name hin oder her, die sind ja Schall und Rauch, es wird nie spezifisch erklärt, dass Julian eine Drag Queen sein möchte. Er ist eine Meerjungfrau.
Ja.
Und wie man das jetzt interpretiert, ist mannigfaltig. Ob das er auf das Kostüm bezieht oder auf das Geschlecht. Es wird nämlich auch nie ein Pronomen genannt im Buch. Es ist immer nur Julian. Und das gefällt mir auch. Und die letzte Ebene ist, weil die Bilder einfach wunderschön sind. Also ganz viele Farben. Es geht um MeeresbewohnerInnen. Na, und das ist mannigfaltig an Farbe. So viel Buntes. So wunderschöne Aquarellzeichnungen. Und alle diese Punkte laden Kinder so dermaßen zum Reden ein. Also nicht nur so, aha. Und es ist auch geschildert, wie Julian sich Schritt für Schritt in diese Meerjungfrau verwandelt. Mit einem Vorhang, mit einem Blumentopf, mit... so vielen Dingen. Und zum einen kommentieren die Kinder dann, aha, was legt Julian jetzt als nächstes auf? Dann, oh, und hier ist noch eine Qualle. Also so per Definition ist es schon ein Gesprächsthema, dieses Buch. Deswegen lese ich das wahnsinnig gerne vor. Und die lustigste Ereignung hat sich zugetragen mit dem Buch Ein Tag im Leben von Marlon Brando.
I love it, es ist so lustig.
Das ist ja die Geschichte von diesem kleinen Häschen, das dem Mark Pence gehört, dem ehemaligen Vice President.
Das
Vice Bunny, der sich ja ganz, ganz furchtbar gegen die Rechte von LGBTIQ+-Personen ausgesprochen hat. Und dann hat einfach, ich glaube, es war, wie heißt er, der Comedian, James Oliver.
Ja, das steht jetzt.
John Oliver, genau. Hat dann einfach beschlossen, der Hase ist homosexuell.
Und es gab ja wirklich ein Buch, das hat die Tochter von Mike Pence geschrieben über das Kaninchen und das war total grottig. Genau.
Sozusagen ist das eigentlich eine Satire auf das echte Kinderbuch, das es gibt. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht um dieses Häschen von Mark Pence, das ehelicht dann ein anderes Häschen, ein ebenfalls männliches Häschen. Die Stinkwanze, die erschreckende Ähnlichkeit mit Mark Pence hat, ist natürlich dagegen, aber die hat dann nichts mitzureden am Ende. Genau. Und das habe ich vorgelesen beim Weltmuseum, damals im Rahmen der Wienwoche. Und da gab es ein Kind, das war, und das ist das ist ja fast schon offensiv mir gegenüber, noch Drag-Queeniger angezogen, als ich es war. Und dieses Kind ist dann nach vorgetreten und es hat die ganze Zeit mitgeredet und es war auch schon nicht mehr am Sitz, sondern und ihr müsst euch das vorstellen, sie hatte wirklich diese Sonnenbrille und das Tütü an und ganz frech und dann habe ich gemeint, es dürfe sich das nächste Buch aussuchen und dann hat sie sich halt das ausgesucht und dann wollte sie aber nicht von der Bühne und ich habe gemeint, na gut, wir machen das jetzt so, ich lese das Buch vor und du zeigst die Bilder. Und daraus hat sich diese schöne Konkurrenz ergeben, dass dieses im Tütü gekleidete Kind die Bilder mit so einer Vehemenz vorgetragen hat. Ich mit meiner sanften Stimme habe es vorgelesen und dann gingen sie durch den Wald und das Kind stand dann, so und da ist jetzt der Hase und das ist das, ja, toll. Also, ich habe auch vorgeschlagen, sie darf sehr gerne immer auf die Bühne. Eine richtige Rampensau. Das Kind, sie hat auch eines Tages eine Drag Queen, ich bin mir sicher. Vielleicht. Ja. Und aus diesen Gründen machen wir das. Also, wir wollen Kindern nichts vorkauen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir wollen ihnen nichts vorkauen, lediglich ein paar Denkanstöße geben.
Das ist ja auch immer so das Argument, das ich auch oft höre, so ja, man will den Kindern die eigene Ideologie mit dem Vorschlaghammer reinhauen. Naja, das ist halt Erziehung immer. Also es gibt keine ideologiefreie Erziehung und mit dem Vorschlaghammer, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber ja, natürlich vermittelt man immer die Werte, die man auch vertritt, so ist es halt.
Alles, was man berührt, färbt man, ne? Also so, du kannst nichts erschaffen, wo nicht dein eigener Geist drin steckt. Und so soll es ja auch sein. Man kann nur das, weil ich denke, dass man bei Kindern das Größte, das man versuchen kann, ist, das so offen zu halten wie möglich und aus eigener Erfahrung einzuschätzen, ohne Schwarz-Weiß, den neutralsten Weg zu finden, der gesund für Körper und Geist des Kindes ist, sagen wir so. Mhm.
Und der halt sehr viel mit Vielfalt zu tun hat.
Richtig, weil das ist ja per Definition gesund für Geist und Körper ist Vielfalt, nicht? Ja. Aber so wie beim Essen, so wie bei Büchern. Und deswegen war mir so wichtig zu erwähnen, zuerst, warum wir das machen, weil das ist eben ein ganz, wie du sagst, ganz großes Argument der Gegenfraktion, dass wir Kinder groomen.
Ja. Und Grooming ist ja... Kannst du mal erklären, was das genau heißt? Weil das kommt in letzter Zeit immer öfter mir unter. Und zwar nicht nur jetzt von der rechtsextremen Seite, sondern auch von so sogenannten Gender Criticals, die Transmenschen, glaube ich, per se unterstellen zu groomen, so habe ich das verstanden.
Nun, also das geht jetzt nicht ganz triggerfrei, also Trigger Warning, dieses Thema behandelt natürlich Themen wie Abuse. Das Ding ist, das Wort Grooming an sich hat eigentlich einen sehr negativen Hintergrund, aber einen aufklärenden. Das wurde benutzt damals für erwachsene Personen, die Verhältnisse beginnen mit zu jungen oder sehr jungen Menschen, so 12 aufwärts, aber auch mit 18. Also wir nehmen zum Beispiel eine erwachsene Person, die, sage ich mal, über 40 ist, die dann beginnt, eine 16-jährige Person zu daten, aufzubauen für die Ehe, also so quasi Grooming quasi für die Ehe mit dieser Person vorzubereiten. Etwas sehr Negatives, etwas sehr Übergriffiges. Und dann wurde dieses Wort hergenommen und halt den LGBTIQs aufgesetzt. Ne? Dass zum Beispiel schwule Männer das auch machen mit sehr jungen
Typen. Genau, das gibt es ja schon lang, so diesen...
Das, genau. Und dass zum Beispiel auch Transpersonen... Das hat jetzt zum Beispiel nicht mehr nur eine sexuelle oder amorösen Hintergrund, sondern auch eben, wie du sagst, dass Transpersonen sich zum Beispiel cisgeschlechtliche Jugendliche schnappen und ihnen dann
die
Magie des Transseins einjauchen wie einen Fluch, also fast hexenartig. Und das ist natürlich großartigster Blödsinn, weil ich möchte nicht abstreiten, dass das vielleicht der ein oder andere seltenste Rufzeichenfall vielleicht tut. Aber natürlich, das ist keine Intention unserer Community. Also im Gegenteil, unsere Community steht ja dafür, für Selbstexpression, für die Bestimmung des Selbst. Es wäre ja sehr kontraproduktiv, wenn wir Leuten sagen würden, was sie zu tun haben, dann auf so eine grauenvoll übergriffige Art. Und jetzt wird das der Drag Queen auch vorgeworfen, die Kinderbücher vorliest, so ihre bösartigen Ideologien den Kindern einzupflanzen oder sogar ihnen vorzukauen, dass sie ja vielleicht gar nicht so cisgeschlechtlich sind. Und da sage ich es jetzt schon, eine gewisse Ironie des Schicksals liegt ja darin, weil es ist nicht Grooming, was ich mache. Ich persönlich muss immer lachen, wenn die konservative rechtsextreme Seite sagt, und dann lernen sie Kindern, dass es auch mehr als zwei Geschlechtern gibt und dann lernen sie den Kindern, dass Jungs auch Röcke tragen können. Und ich denke mir immer so, und wo genau ist jetzt das Schlechte daran? Also das ist ja schon ein bisschen Ironie, ne? Also
sie nennen es Frühsexualisierung auch.
Und das ist eben der ganz entscheidende Punkt. Diese Werte haben nichts mit Sexualität zu tun. ein Junge, der, also so, das zeigt ja auch wieder, zum Beispiel kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung als nicht-binäre Person sagen, das zeigt nur, lustigerweise, die fetischisierende, objektifizierende Seite, die die selbst haben. Weil wenn ich mich jetzt dafür entscheide, einen Rock anzuziehen oder Make-up aufzutragen, das mache ich doch nicht, weil ich jetzt unbedingt mit der nächstbesten Person schlafen will unbedingt, sondern das mache ich für mich. Und wenn es darum geht, dass Jungs einen Rock anziehen können, als plumpstes Beispiel, das hat nichts damit zu tun, dass ich ihnen rein reden will und das musst du jetzt tun, um weiß Gott was zu tun, sondern Kleidung, Make-up, Selbstausdruck hat nicht zwangsläufig etwas mit Sex zu tun.
Nach dieser Logik müsste zum Beispiel auch eine Erstkommunion die ärgste Form der Frühsexualisierung sein, weil da schauen die aus wie Ehepaare und werden so gestylt.
Eben. Man muss sich auch mal überlegen, wie viele Dinge der sexuellen Früherziehung auf mikroaggressiver Art in einer heteronormativen Gesellschaft stattfinden, nicht? Punkt, Punkt, Punkt. Also, Das finde ich als Denkweise einfach so übergriffig und entlarvend eben. Entlarvend dieses. Das ist das alte Argument, der auch wieder plumpes Beispiel, der Frau mit dem Minirock. Sie wollte es. Nein, wollte sie nicht. Und genauso ist es hier auch.
Voll. Ich habe ja so ein bisschen nachgefragt, die Community, was sie gern wissen wollen würden von einer Drag Queen, die Kinderbücher vorliest, und habe das auch mein großes Kind gefragt. Und mein großes Kind hat gesagt, was? Es gibt doch Drag Queens, die keine Kinderbücher vorlesen?
Ja, erstaunlicherweise.
Ja,
noch.
Genau, ich habe dann so erklärt, naja, was machen Drag Queens sonst, wenn sie nicht Kinderbücher vorlesen? Kannst du mir das erzählen?
Ja, und das ist auch wieder das Schöne der Drag Queen des Drag-Performance an sich. Drag lässt sich ja eigentlich oder soll sich ja auch gar nicht festlegen. Ne? Also natürlich ist die Drag-Persona, die Drag-Performance zumeist anzutreffen in queeren Spaces. Und zwar vor allem auch in Clubs oder in Bars, ne? Also performance-technisch. Der Klassiker des Drag-Performance ist, zu einem existierenden Lied einfach die Lippen zu bewegen, Lip-Sync heißt das, und dann einfach etwas entweder Feines, etwas Satirisches, etwas Lustiges damit zu tun. Aber ich persönlich bin auch eine große Vertreterin davon, dass die Drag Queen raus aus dem Club und der Bar soll. Drag Queens, Drag Performende leiten Riots an seit vielen, vielen, vielen Jahren, sind da mittendrin dabei.
Also du bist ein Fan, das auf eine politische Ebene quasi zu heben. Also es ist ja sowieso politisch.
Ja, genau, aber es darf ruhig natürlich auch politischer sein. Es muss, ja. Der Rufzeichen Drag muss nicht politisch sein, ist es ja eh willkürlich. Aber die Frage ist deswegen so schön offen für mich, weil eine Drag-Persona spielt ja nicht nur mit Geschlecht und mit anderen Normen, sondern auch damit, dass sie alles machen kann, was sie möchte. Sie kann Kinderbücher vorlesen, sie kann in Bars auftreten, aber auch, ja, mein Gott, wenn sie Keramik macht und auf ihrem Stand, wo sie es verkauft, in Drag sitzt, ja, so sei es. Also Juno Birch aus Amerika, eine Frau, die Alien-Drag macht, macht doch ihre kleinen Figürchen und Keramik und so, und die macht das dann auch, ne? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es ist ein bisschen antikapitalistisch. Wir suchen uns die Jobbereiche aus, die uns gefallen und machen die dann einfach.
Wie ist es bei dir gerade? Dein Brotberuf war ja lange Zeit Pädagogin. Jetzt hast du dich der Performance-Kunst verschrieben, mehr so. Hast du eine Idee, wie es weitergeht?
Das darf jetzt ruhig mal so sein. Also natürlich, das Konto deckt es nicht ganz. Ja. Vor allem in pandemischen Zeiten, da ist das alles noch einmal ganz anders geworden. Brotjob nun. Jetzt habe ich in einer Bar gearbeitet und sowas darf es gerne. Also so einen kleinen Brotjob brauche ich so als Sicherheitsanker und ansonsten fühle ich mich ganz wohl, auf der Bühne zu arbeiten. So die hauptsächlichen Dinge sind gerade Videokunst und Performance. Das heißt Musikvideos oder andere Videos und Bühne.
Das wirst du jemals wieder zurück in die Pädagogik kehren?
Das kann ich nicht beantworten. Das halte ich mir völlig offen. Ich kann es wirklich nicht ausschließen. Jetzt mache ich mal das Diplom und vielleicht dann noch was weiteres. Aber ich kann es wirklich nicht ausschließen. Gar nicht. Weil gefallen tut es mir.
Es wäre so schön. Wir brauchen dich aber, wir brauchen dich überall.
Sagen wir so, den Kindergarten habe ich nicht verlassen aus mir reicht's völligen Gründen. Sondern weil ich einfach mal meinem Traum nachgehen wollte, das zu studieren, was ich schon ewig mache. Aber wie gesagt, unausgeschlossen.
Mhm. Wie war das eigentlich im Kindergarten? Wie haben die Kinder auf dein Erscheinungsbild, ich meine, du bist natürlich nicht als Drag Queen in den Kindergarten gegangen.
Doch.
Ja, okay.
Doch. Als Folgende, was ich schon deklarieren muss, ist, ich habe 6 Jahre im Kindergarten gearbeitet und 5 davon war ich in der Kleinkindgruppe, also bei Babys. Da ist das jetzt noch nicht so eine Sache. Aber dann, als ich mein letztes Jahr in der Kindergartengruppe war, habe ich das dann schon gemacht. Also das Ding war, als Drag Queen war ich zu Fasching und zu Halloween. Und das war ein Riesenspaß für die Kinder. Und zwar nicht, und das war das Schöne, nicht Spaß, weil sie mich ausgelacht hätten oder weil sie irgendwie das bekrittelt hätten, sondern tatsächlich, weil es ihnen Spaß gemacht hat, was das für eine Freiheit auch bringt für sie selber. Also so, wie, dass sie merken so, meiner Seele. Also kann ich doch anziehen, was ich möchte. Und so. Und es war halt Fasching und Halloween, was per Definition eh lustig ist für die Kinder. Aber so in meinem letzten Berufsjahr davor war ich ja noch unter anderem Namen und unter anderem Geschlecht im Kindergarten tätig, bis auf das letzte Jahr. Da war ich dann schon geoutet mit meinem neuen Namen. Und
also
mit
du warst tatsächlich offiziell als nicht-binäre Pädagogin in einem schriftlichen
Kindergarten. Richtig, genau, okay. Richtig. Leider nicht offiziell, weil es da staatlich noch nicht geändert war, aber die Kinder kannten meinen neuen Namen und auch zum Teil mehr oder weniger meine neuen Pronomen, aber den neuen Namen und was nicht-binär ist, kannten sie. Und da habe ich halt manchmal Lidschatten getragen. Das Ding ist nie so, wie ich es jetzt mache oder in der Öffentlichkeit, weil man muss leider halt auch an die Eltern denken, Kindergarten.
Ich ziehe mich auch in der Schule anders an.
Eben. So. Aber so, und das war das Schöne so, deswegen sind ja Kinder so wundervoll, das war kein Problem für sie. Ich möchte immer zurückdenken an die eine Situation, als ich Praktikum hatte in einer Gruppe und da gab es eine lesbische Pädagogin. Und die wurde mal von ihrer Partnerin abgeholt von der Arbeit. Und die Kinder haben nicht hingeschaut. Für die war das Normalste auf der Welt, dass sie sich geküsst hat. Aber die Assistentin hat panisch reagiert und wollte vermeiden, dass die Kinder das sehen, woraufhin die Kinder panisch geworden sind und erst recht hingeschaut haben und gedacht haben, das sei etwas Seltsames. Und das ist dieser wichtige Punkt. Der Erwachsene ist das Vorbild. Sonst hätten die nicht geschaut. Sie waren nur gestresst, weil die Assistentin gestresst war. Nehmen Sie dies als Metapher für alles. Nein.
Und gab es dann Rückmeldungen von den Eltern auch? Hast du da irgendwas erlebt?
Nein, eigentlich nicht. Aber die Eltern waren da mehr außen vor, weil die dachten halt einfach, ach wie schillernd einfach eine Namensänderung auf Jupiter. Und ich muss auch dazu sagen, die Namensänderung war dann so knapp vorm Ende meines Dienstverhältnisses, dass es dann schon irrelevant war. Okay. Also so.
Genau, aber nochmal zurück zu den Drag Queen Lesungen. Ich erzähle noch kurz, wie das ausgegangen ist. Und zwar konnte man bemerken, dass die Stadt Wien durchaus dazu steht. Also diese Mauer wurde von der Bücherei, und das ist ja eine städtische Einrichtung, sofort entfernt. Und es gab dann auch auf Facebook einen Post dazu, dass sie jetzt aus dieser Mauer eine neue LGBTIQ+-Zweigstelle bauen. Ich glaube, es war ein Scherz, aber
wäre ein schöner Gedanke.
Aber die Büchereien sind zu super aufgestellt, was das betrifft. Da gibt es überhaupt nichts. Die sind echt cool. Was ich nämlich auch gesehen habe, das ist ja nicht nur ein österreichisches Phänomen, das hast du eh schon gesagt. Das ist ein rechtes Playbook, das in jedem Land, nein, oder in vielen Ländern auf der Welt genauso ist. Also in England sind aber diese ganzen Councils nicht so unterstützend. Da kriege ich immer mit, dass diese Drag Queen-Lesungen immer verschoben und verschoben und verschoben werden. Und weil es einfach das Sicherheitsbedenken zu groß ist und sie finden halt in Wirklichkeit nicht statt und werden eigentlich gecancelt.
Naja, also ich sag folgendermaßen, wenn ein Staat oder eine Stadt oder eine Nation dazu steht, dann soll sie wirklich dahinter stehen. Weil jetzt ist es ja so, wenn man nur eine Sekunde darüber nachdenkt, es ist eine Sache, solche Lesungen zu verschieben. Man könnte allerdings auch von staatlicher Seite aus dafür sorgen, dass es sicherer passiert.
Genau, das wäre es. Man müsste ordentlich Geld in die Hand nehmen, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.
Weil ich meine, wenn ich mir anschaue, wie viel Sicherheit und Security rechtsextreme Reden oder Veranstaltungen bekommen, warum dann nicht auch die Drag Queen Stories, wenn die Stadt dahinter steht. Und das führt mich auch dazu, dass ich mir denke, jetzt haben sie diese Mauer vor der Bibliothek aufgebaut, haben es vorher im Internet tagelang angekündigt. Und das war mitten auf der Gumpendorfer Straße,
neben
wo jederzeit.
Neben einer Polizeistation.
Neben einer Polizeistation. Und da möchte ich jetzt nichts weiter dazu sagen, sondern eine Frage stellen, wie um alles in der Welt konnte das passieren, ohne dass es jemandem auffällt?
Naja, man muss halt aber auch dazu sagen, es sind dann ja schon ein paar Rechte aufgetaucht bei der Veranstaltung, die dann von AntifaschistInnen und von Mitgliedern und oder von Mitgliedern der queeren Community vertrieben worden sind.
Auf jeden Fall.
Was letztendlich rausgekommen ist bei der Geschichte, mitgenommen haben sie wen von den PersonenschützerInnen, also festgenommen. Also dass man sich da,
also so, ich sage nicht, dass das nicht jemand versucht hätte zu verhindern, aber ich muss schon auch dazu sagen, es ist nicht die Aufgabe von AktivistInnen und vor allem von Leuten aus dem Alltag so etwas zu verhindern, weil weiß Gott, welche Gefahr davon auch ausgehen kann. Das ist die Aufgabe der dritten Staatsgewalt,
reißbar. Aber spätestens seit den Corona-Demos konnte man sich eh denken, wie das ausgeht.
Also ich sag so,
das hat mich nicht groß überrascht.
Das ist mein Credo, so. Auch wenn man eine Mauer seltsamerweise unbemerkt aufbauen kann, wird sie dann im Endeffekt trotzdem nur aufgebaut, damit sie wieder eingerissen wird. Das war in der Geschichte ja schon immer so. Ne?
Das stimmt. Das ist schön, ja. Genau, aber es gibt das klare Bekenntnis von der Stadt Wien weiterhin, Drag Queen Stories, Drag Queen Lesungen zu veranstalten. Du liest selber auf der Buch Wien, glaube ich.
Das ist das nächste bestätigte und was davor kommt. Mal schauen.
Genau. Und wie kann man dich buchen? Vielleicht magst du noch so ein bisschen Eigenwerbung machen.
Es gibt auf Instagram die Seite Drag Queen Stories. Die kann man direkt anschreiben dort. Man kann auch direkt das Marsha und Magnus, das ist das Geschäft von der Stefanie Kunz, im 17.
Ich verlinke das alles in
genau,
den Show Notes.
Gut, sehr gut.
Das heißt, wenn
da kann man auch
buchen wollt, du oder fährst auch ins Ausland?
Also ich meine, ich habe kein Geld, mir die Tickets zu kaufen. Aber ich mag es natürlich auch gern außerhalb von Österreich, selbstverständlich. Ja. Oder man schreibt mich selber an auf Instagram.
Okay, wie ist dein Insta-Handle?
JU_NUTJOB.
Also, you not chance.
Yes, genau.
Voll cool.
Ich bin auch völlig offen für welchen Rahmen auch immer.
Also würdest,
so Schulklassen, Kindergartenklassen, Museen.
Würdest du auch für Erwachsene lesen, wenn es sein muss?
Selbstverständlich. Jede erwachsene Person braucht Bilderbücher.
Ja, das stimmt wirklich. Das merkt man auch. So, denn danke, dass du da warst.
Ja, danke fürs Einladen.
Ich freue mich voll, dass wir dieses Gespräch geführt haben und glaube, dass man sich da einiges mitnehmen konnte und neue Perspektiven erfahren konnte.
Danke. Und viel Erfolg mit dem Podcast.
Ja, danke. Ich bin auch auf der Buch Wien.
Ja. Na, du musst schon auch Eigenwerbung machen.
Ja, ich bin auch auf der Buch Wien und zwar mache ich einen Live-Podcast tatsächlich. Da kann man, ja. Habe ich noch nie gemacht.
Vielleicht trifft sich das ja sogar am selben Tag.
Das weiß ich nicht. Schau mal. Und wenn ihr den Podcast gut findet, dann könnt ihr den auf sämtlichen Plattformen mit 5 Sternen bewerten. Und ihr könnt mir auch Nachrichten schreiben mit Themenwünschen. Was würdest du dir zum Beispiel wünschen? Eine Folge zu welchem Thema würdest du dir wünschen? Oder fändest du spannend?
Ich würde mir mal eine Folge wünschen über die Entwicklung, die historische des Bösewichts im Kinderbuch.
Ja.
Oder des Antagonisten.
Ja, da muss ich mir wen suchen, der sich auskennt.
Ich hab drin diplomiert. Okay. Oh Gott, die Liebe. So, und die Drag Queen ist schon wieder nur am Eigenwerben.
Ja, passt. Also wir machen eine Folge über Bösewichte.
Leserat Ro ist selbstverständlich auch heute wieder am Start. Ich weiß auch gar nicht, was sie gelesen hat und lass mich genauso überraschen.
Leserat Ro empfiehlt.
Hallo, ich stelle euch heute ein wirklich tolles Buch vor und es ist nämlich Heartstopper Teil 1. Also, es fängt einfach so an. Es geht um einen schwulen Jungen, der Charlie Spring heißt. Er hat einen Freund quasi, der bisexuell ist. Es ist quasi sein Freund, das kann ich nicht gut erklären, das müsst ihr euch so quasi eigentlich selber durchlesen. Auf jeden Fall ist dann irgendwie übergriffig geworden und nicht nett und hat er ja quasi eigentlich Schluss gemacht mit dem. Es war auch nicht wirklich sein Freund, ich kann es nicht erklären. Auf jeden Fall hat er dann nicht locker gelassen und war irgendwie richtig blöd, richtiges Arschloch. Sagen sie im Buch übrigens auch selbst. Und dann plötzlich ist er in ein neues Fach gekommen und saß dann plötzlich neben einem Jungen namens Nick. Die beiden werden ziemlich gute Freunde und Charlie war am Anfang schon ein bisschen verliebt. Auf jeden Fall, Nick lädt ihn ins Rugby-Team ein, um da zu spielen. Charlie denkt aber, dass er eigentlich viel zu schlecht dafür ist. Und ja, auf jeden Fall kommt er ins Team und sie werden wirklich gute Freunde. Und Nick weiß aber nicht, welche sexuelle Orientierung er hat, da er früher immer ein Mädchen verliebt war. Und er ist auch ein bisschen verliebt in Charlie, aber das sagt er nicht und das weiß er auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall kommen die dann zusammen und Charlies Freunde sind eigentlich total cool und lieb und wissen das ja auch schon, aber Nicks Freunde wäre früher so ein cooler Typ halt. Und deswegen sind seine Freunde auch echt nicht so cool. Und den sind immer richtig gemein zu Charlie und dann bricht er die Freundschaft ab, was ich ziemlich lieb finde. Auf jeden Fall hat Charlie auch eine Schwester, die eigentlich nicht so eine wichtige Rolle spielt. Die finde ich einfach so cool und deswegen wollte ich nochmal sagen, dass die einfach cool ist. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass hinten einfach sind so Beschreibungen von jedem wichtigen Charakter. Und da ist halt, das sind einfach die Hogwarts-Häuser immer. Das hat mich irgendwie total verwirrt. Aber das finde ich auch richtig interessant. Einfach. Steht also Beschreibung, Spitzname, wer er ist, Klasse, Alter, Geburtstag, Geschlecht, Orientierung und Hogwarts halt. Das finde ich auch ganz interessant, was das hinten war. Das Buch hat mir richtig gut gefallen. Empfehlen würde ich das ab 10 Jahren. Ich kann nicht erklären, für wen, aber ab 10 Jahren. Aber ganz ehrlich, nicht für jeden 10-Jährigen. Es gibt doch einfach Menschen, die das nicht gut finden. Ich kann das nicht genau sagen. Also ich finde das nicht cool, wenn Leute dann das lesen, die das einfach sowas machen wollen. Also ich würde es ab so ab 10 Jahren empfehlen, obwohl eigentlich gibt es auch 10-Jährige, die das überhaupt nicht verstehen. Ja, so ab 10, 11, 12 Jahren. Und dann kann man es immer weiter, immer lesen. Ich weiß nicht, ob das einem nicht gefallen könnte. Das ist wirklich so ein tolles Buch. Ich würde davon schwärmen. Der Zeichenstil ist richtig schön. Das ist so Manga, richtig süß sind einfach alle Figuren. Ursüß, ich lieb's. Und da sind auch so Tiere, das sind so süß gezeichnet einfach. Ich sterbe, weil es so süß ist. Ich liebe den Zeichenstil über alles. Richtig süßes Buch, ich finde das richtig empfehlenswert. Und ich habe erst 2 Teile gelesen und habe dafür circa 1/2 Stunde für beide Teile gebraucht. Das ist mega fesselnd. Ich möchte die anderen auf jeden Fall lesen. Wie viele es gibt, habe ich keine Ahnung. Ich glaube 5 oder mehr. Ich brauche alle.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt Original.
Podcast-Werkstatt.